NDR Info. Das Forum.
Willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht, führt eure Waffen so, dass auf 1000 Jahre hinaus kein Chinese mehr wagt, einen deutschen Scheel anzusehen. Gelesen hat man diese fatalen Sätze immer wieder. Kaiser Wilhelm II. Hat sie im Jahr 1900 gesagt. Hintergrund war der sogenannte Boxeraufstand in China. Aber kann man das Ganze jetzt auch im Original hören?
Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Führt eure Waffen so, dass auf 1000 Jahre hinaus kein Chinese mehr wagt, einen solchen Befehl anzusehen.
Hören wir da Seine Majestät höchst selbst, den eitlen Kaiser, der sich ständig politisch und rhetorisch vergaloppierte? Dieses Tondokument ist erst kürzlich aufgetaucht aus dem Nachlass eines Sammlers in Bayern. Was die Experten dazu sagen, darüber gleich mehr. Unsere weiteren Themen: Schuld und keine Sühne. Deutsche Kriegsverbrechen sind noch immer ein großes Thema in Italien. Wer hat in diesen Häusern früher gelebt? Eine israelische Historikerin untersucht das heikle Thema am Beispiel ihrer Heimatstadt Haifa. Und Papa war Präsident, aber sie durfte es niemandem sagen. Mazarine Pinjot, die heimliche Tochter von François Mitterrand, veröffentlicht ein Buch über ihre Kindheit. Bismarck im Originalton, das war vor wenigen Monaten schon eine echte Sensation. Ist jetzt ein weiteres bemerkenswertes Tondokument aufgetaucht? Originaltöne von Kaiser Wilhelm II. Waren auch bisher schon bekannt, aber aus späteren Jahren. Jetzt aber fand sich auf einer alten Wachswalze die berüchtigte Hunnenrede aus dem Jahr 1900. Und die Frage ist nur, spricht hier tatsächlich der Kaiser selbst oder ist es womöglich von einer anderen Person aus anderen Gründen eingesprochen worden? Diese Rede hatte der Kaiser in Wilhelmshaven gehalten, bei der Verabschiedung deutscher Marinesoldaten, die einen Aufstand in China niederschlagen sollten. Dort war kurz zuvor der deutsche Gesandte ermordet worden. In seiner Rede gab Wilhelm II. Den Soldaten unter anderem mit auf den Weg, sie mögen sich mit ihrem rücksichtslosen Vorgehen in China so unsterblich machen wie einst die Hunnen in Europa. Staatssekretär von Bülow übrigens war entsetzt, als er hörte, was der Monarch jetzt schon wieder zum Besten gegeben hatte. Er ließ rasch eine entschärfte Fassung des Redetextes in Umlauf bringen, in der die Hunnen gar nicht mehr vorkamen, so wie auch auf der jetzt gefundenen Wachswalze. Hört man darauf tatsächlich die Stimme Wilhelms II.? Hilft ein Vergleich mit einer anderen, späteren Aufnahme des Kaisers?
Eigentlich geht es um die Frage, ist auch Kaiser drin, wo Kaiser draufsteht?
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross.
In diesem Fall ist die Sache einfach. Zu hören ist Wilhelm II. Ein genauerer Blick in die Entstehungsgeschichte des Tondokuments zeigt jedoch die Tücken historischer O-Töne. Selbst mancher Geschichtswissenschaftler meint nämlich, die Aufnahme stamme vom August 1914. Das aber kann nicht sein, denn der Monarch sprach den berühmten Aufruf zu den Waffen von einem Balkon aus und dort gab es keine Aufnahmemöglichkeit. Wer damals die eigene Stimme auf einer phonographischen Walze hören wollte, musste dafür seinen Kopf geradezu in einen Trichter halten, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange, die sich mit frühen Tonaufnahmen beschäftigt hat.
Weil ansonsten der Trichter nur so eine ganz geringe Einfangweite hat. Wenn man zu weit weg steht, kommt es einfach nicht mit auf die Platte. Und das ist auch der Grund, warum es das, was wir heute unter Live-Aufnahmen verstehen, von einer großen Rede oder so, gibt es einfach nicht. Es gibt nicht die Live-Mitschnitte.
So stammt der Kaiseraufruf vom Kriegsbeginn in Wirklichkeit vom Januar 1918. Wilhelm II. Sprach ihn im Berliner Schloss nach. Was bedeuten diese technischen Probleme für die Hunnenrede, die er am 27. Juli 1900 hielt?
Ihr sollt fest gegen einen verschlagenen, tapferen, gut bewaffneten, grausamen Feind. Kommt ihr an ihn, so wird Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht.
Die Kaisersätze an die Marinesoldaten, sich in China zu benehmen wie die Hunnen unter Attila, fielen, das zeigen alte Fotos, ohne Trichter auf einer Tribüne.
Nun könnt ihr reisen. Adieu, Kameraden.
Wie es zu der Aufnahme kam und ob sie echt ist, lässt sich mit traditionellen Methoden von Historikern, Recherche in Schriftarchiven, nicht klären. Ein neuer Forschungszweig muss ran, Sound History, die Wissenschaft von der Geschichte akustischer Zeitdokumente. Die steckt allerdings noch in ihren Kinderschuhen. Daniel Morath, Dozent an der Berliner Freien Universität und einer der ersten, die über die Problematik hierzulande publiziert haben, verweist auf fehlende technische Standards damals, die heute Kopfzerbrechen bereiten.
Es wurde jetzt auch vor einem halben Jahr oder wann es war, die erste Einzeltonaufnahme von Bismarck gefunden. Und dann war ja immer die Frage, hat er nun eine Fistelstimme oder nicht? Da hat man eben das Problem, dass wir die Originalaufnahmegeschwindigkeit gar nicht genau rekonstruieren können. Das heißt, wenn man das heute abspielt, könnte es sein, dass wir einfach ein bisschen zu schnell abspielen, dann wäre die Stimme höher oder ein bisschen zu langsam, dann wäre sie tiefer.
Dieses Problem spielte auch bei Wilhelms Hunnenrede eine Rolle, die sich bei einer Münchner Familie auf dem Dachboden fand. Zur Analyse bemühte die Familie Dagmar Boss vom Bayerischen Landeskriminalamt. Normalerweise analysiert die Sprachwissenschaftlerin Stimmen von Erpressern und anderen Übeltätern. Sie fand beim ersten Hören keine große Ähnlichkeit zu anderen Tondokumenten von Kaiser Wilhelm. Ein leises, regelmäßiges Störgeräusch brachte sie aber auf die Idee, die Aufnahme zu beschleunigen.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Geräusch einmal pro Walzenumdrehung kommt und die Geschwindigkeit der Datei so verändern, dass auch hier man das Ganze hochrechnen kann auf 160 Umdrehungen pro Minute, dann kriegen wir eine völlig andere Geschwindigkeit natürlich, eine schnellere Geschwindigkeit und das Material klingt anders.
Das geänderte Sprechtempo bei der kaiserlichen Wutrede führte Dagmar Boss am Ende zu der Ansicht.
Er kann es schon sein, er kann es gut sein, es spricht mehr dafür als dagegen, aber weiter würde ich mit meinem Urteil nicht gehen.
Heißt, die Sprachwissenschaftlerin bleibt vorsichtig, denn sie ist keine Historikerin und diese Zunft bleibt skeptisch. Daniel Morath hat mit seinen Studenten Kaiser Wilhelms Reden analysiert und meint,
ich habe jetzt einen Wilhelm II. Im Ohr. Ich habe jetzt sozusagen das Gefühl, ich kenne die Stimme von Wilhelm II. Und als ich diese Stimme gehört habe auf dieser neu gefundenen Tonholz, habe ich einfach sofort gedacht, das ist nicht Wilhelm II.
Dem pflichten andere Spezialisten bei. Der Berliner Dialekt des Sprechers sei stärker als der Wilhelms, auch betone er das R anders. Die Kürzung des Originalredetextes, fehlende Hinweise zur Entstehung der Aufnahme und die Tatsache, dass Reden damals gegen Eintritt auf Jahrmärkten von Phonographen abgespielt wurden, was weit unter der Würde des Kaisers war, diese Argumente nähren Zweifel, dass wirklich Wilhelm II. Spricht. Bezeichnenderweise heißt einer der Berufszweige, die dem Rätsel auf den Grund gehen wollen, Tonarchäologie. Wer weiß, wie geduldig Archäologen mit Pinseln und kleinen Spachteln ihre Altertümer ausgraben ahnt, bis die Urheberschaft der Tonwalze geklärt ist, kann viel Zeit ins Land gehen.
Rainer Volk über eine jüngst aufgefundene Wachswalze mit dem Text der Hunnenrede. Italien und der Faschismus, das ist eine komplizierte Geschichte. Einerseits ist Italien das Ursprungsland des Faschismus. Mussolini, der Duce, der Führer, war ein Vorbild für Hitler und Italien kämpfte im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Deutschen. Andererseits drehte sich das im Verlauf des Krieges. Unter dem Druck der alliierten Übermacht scherte Italien aus und kämpfte gegen die Wehrmacht. Über weite Strecken war dies ein Partisanenkampf mit allen Schrecken, die damit verbunden sind, unter anderem mit großer Willkür und Grausamkeit von deutscher Seite. Vieles davon ist auch in Italien über Jahrzehnte wenig thematisiert worden, vielleicht eben, weil man beim Thema Faschismus immer zugleich auf andere wie auf sich selbst zeigen musste. Erst in den 90er Jahren kam eine intensive Diskussion in Gang und es wurde eine italienisch-deutsche Historikerkommission eingesetzt, deren Ergebnisse im Dezember von den Außenministern beider Länder in Rom vorgestellt werden. Um welche Schreckensgeschichten es dabei gehen wird, schildert Tilman Kleinjung.
Eigentlich ist es ein idyllischer Ort, dieser kleine Friedhof von Casalia am Fuße des Monte Sole, des Sonnenbergs. Auf dem Stück Rasen stehen noch die alten Eisenkreuze, in manchen von ihnen sind Löcher. Nur wer die besondere Geschichte dieses Friedhofs kennt, kann diese Spur lesen. Maschinengewehrsalven haben die Kreuze durchlöchert. Elide Ruggeri hat dieses Massaker von deutschen SS- und Wehrmachtssoldaten am 29. September 1944 wie durch ein Wunder überlebt.
Io ero lì.
Ich war dort und dann kam einer von der SS, der ein Mädchen tötete, deren Kopf zertrümmert war und die nur noch jammerte. Er gab ihr einen Schlag und ich dachte, der nächste ist für mich. Ich war immer stark. Ich dachte, ich werde nicht sterben. Er fixierte mich mit seinen Blicken und dann sagte er, niente kaputt. Das heißt, er würde mich nicht töten. Das Schlachten der Wehrmacht, der SS und der italienischen Faschisten ging als Massaker von Marzabotto in die Geschichte ein. Es dauerte 6 Tage, man zählte hunderte Opfer, fast ausschließlich Zivilisten, alte Frauen, Kinder. Gianluca Lucarini ist der Präsident der Opfervereinigung von Marzabotto. Das ist mein Erbe, ein sehr schwieriger Teil meines Lebens, denn mein Vater hat mit 18 Jahren seine Eltern verloren und natürlich hat er den Schmerz darüber in die Familie gebracht, die er dann gegründet hat. Sein Leben war nicht so einfach. Damals gab es niemanden, der dabei half, das Leben in die Hand zu nehmen und zu verstehen, was passiert war. Marzabotto hat eine Vorgeschichte und die beginnt am 8. September 1943, als der Chef der italienischen Übergangsregierung angesichts der Übermacht der angloamerikanischen Streitkräfte den Waffenstillstand verkündete. Da wurden aus Freunden Feinde. Von einem auf den anderen Tag sind die deutschen Streitkräfte im Land Besatzungstruppen und müssen gegen den Widerstand der alliierten Truppen und der italienischen Partisanen den Rückzug organisieren. Filippo Foccardi lehrt Zeitgeschichte an der Universität Padua. Nach der Befreiung Roms durch die Alliierten war die Wehrmacht zum ersten Mal nicht mehr in der Lage, den Rückzug zu organisieren. Und da sah man die Notwendigkeit, einen Fluchtweg und auch die Kommunikationswege freizuhalten. Wehrmacht und SS mussten in den Norden zurückweichen, wo bereits der Duce Mussolini sein faschistisches Restitalien aufgebaut hatte. Der Weg dorthin führte von Rom aus durch die Toskana und die Emilia-Romagna und das unwegsame Gebirge des Apennin. Und da in diesen Gebieten vor allem die Partisanen sehr aktiv waren, sind diese Maßnahmen gegen die Zivilisten vorbereitet worden. 1830 Menschen sollen bei dem Massaker von Marzabotto umgebracht worden sein. Viele kleine Dörfer wurden dabei komplett zerstört. Sie sind nie wieder aufgebaut worden. Nach dem Krieg hat die junge Republik Italien die Opfer von Marzabotto aus dem Blick verloren. Man scheute die Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte auch deshalb, weil ein Teil der Täter aus dem eigenen Land kam. Und die stillschweigende Übereinkunft der Nachkriegszeit bestand einfach darin, die faschistische Vergangenheit ruhen zu lassen. Verurteilt wurde nur der verantwortliche SS-Sturmbahnführer Walter Reeder. Alle anderen Täter blieben mangels Aufklärung und besseren Wissens ohne Strafe. Auch mit Rücksicht auf den neuen Verbündeten, die Bundesrepublik Deutschland. Die italienische Regierung hat aus Gründen der Staatsräson alle Unterlagen im Schrank der Schande versteckt. Wir sagen Schrank der Schande. Es handelt sich dabei um einen ganz gewöhnlichen Archivschrank. Diese Unterlagen sind 1994 wiedergefunden worden. Danach sind sie an den Staatsanwalt geschickt worden, damit die Ermittlungen beginnen konnten. Die Gerechtigkeit hat so lange warten müssen. Bis 1994 eben. Da entdeckte Militärstaatsanwalt Antonino Intellisano durch einen Zufall im Palazzo Cesi in Rom, am Sitz der Allgemeinen Militäranwaltschaft, den Schrank der Schande und die Akten, die er enthielt. Bis heute ermittelt Intellisano, nun als Generalstaatsanwalt, gegen vermeintliche deutsche Kriegsverbrecher.
Die Prozesse si fanno, ma fare processi significa.
Die Prozesse müssen geführt werden. Das bedeutet nicht, sich an Leuten zu rächen, die schon sehr alt sind. Doch die Prozesse müssen geführt werden, weil es einen Anspruch auf Wahrheit gibt, einen Anspruch auf Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet dabei weder Auge um Auge, Zahn um Zahn, noch Strafen, die mit dem Alter der Angeklagten nicht zu vereinbaren wären. Im April 2004 beginnt vor dem Militärgericht in La Spezia ein Prozess, den Michele Silicani, den Nürnberger Prozess Italiens, nennt. Silicani ist Bürgermeister des toskanischen Bergdorfes Sant'Anna di Stazema. Vor Gericht stehen 10 frühere SS-Angehörige, die dort an der massenhaften Ermordung von Zivilisten beteiligt gewesen sein sollen. Am 12. August 1944 sind in Sant'Anna di Stazema 560 unschuldige Menschen abgeschlachtet worden. Frauen, Kinder und alte Menschen, wehrlose Leute. Die Männer hatten sich in die Wälder zurückgezogen, weil sie vor Repressalien Angst hatten. Dabei war Sant'Anna di Stazema das erste Massaker an Zivilisten, das schon lange geplant war. Die Angeklagten wurden in in Abwesenheit für schuldig befunden und verurteilt. Im November 2007 bestätigte die höchste Instanz des Militärgerichts in Rom den Richterspruch, da leben noch 6 der 10 Täter. Aber Deutschland liefert sie nicht aus. Bürgermeister Silicani ist enttäuscht.
Stanno vivendo, sono vivi, hanno pensione di guerra.
Sie leben noch. Sie haben Kriegsrenten. Wir wollen natürlich nicht, dass sie ins Gefängnis müssen, mit 80 Jahren und mehr. Aber zumindest ein Tag, 2 Stunden hinter Gittern, um zu zeigen, dass es, wenn auch spät, Gerechtigkeit gibt. Vielleicht kommt sie spät, aber wenn sie kommt, dann kommt sie für alle.
Comunque la pur la giustizia si arriva tardi, arriva tardiva e arriva male, però quando arriva c'è per tutti.
Es leben nicht mehr viele Menschen, die Zeugen und Opfer der nationalsozialistischen Gewalt in Italien wurden. Bis heute haben sie keine Gerechtigkeit und schon gar keine Wiedergutmachung erfahren. Die Bundesrepublik weigert sich, verurteilte Täter auszuliefern. Und um als Staat keine Entschädigung leisten zu müssen, ist man sogar bis vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gezogen und hat Recht bekommen. Man kann keinen Staat für die Taten seiner Bürger in Haftung nehmen. Für Juristen und Politiker ist das eine Selbstverständlichkeit. Doch die Bürger von Marzabotto und Stadsema sehen das Unrecht und die Schuld und keine Sühne.
Tillmann Kleinjung aus Rom über deutsche Wehrmachtsverbrechen in Italien. Im Dezember wird eine Historikerkommission weitere Ergebnisse dazu vorlegen. Die Gesellschaft Israels ist wie ein Kaleidoskop. Das sind die Juden, natürlich, aber auch über 1 Million Araber, in der Mehrheit islamische, aber auch viele christliche Araber. Und auch unter den Juden gibt es beträchtliche kulturelle Unterschiede zwischen denen mit orientalischen und denen mit europäischen Wurzeln, dann noch den russischen und den äthiopischen Juden, man könnte das noch eine Weile fortsetzen. Diese Vielschichtigkeit zeigt sich manchmal sogar an einem einzigen Ort. Die Historikerin Ifat Weiss hat dies am Beispiel von Haifa erforscht, genauer gesagt am Stadtteil Wadi Salib. Wadi, Karl-May-Leser wissen das, ist das arabische Wort für ein ausgetrocknetes Flusstal. Hier lebten also ursprünglich Araber, danach dann unterschiedliche jüdische Minderheiten. Es war sogar der Ort der ersten sozialen Unruhen in Israel. Anfang Dezember wird Ifat Weiss für ihr Buch den Hannah-Arendt-Preis der Böll-Stiftung bekommen. Sie habe, so die Jury, den Blick für ein neues Denken über das Zusammenleben von ethnischen Gruppen in Israel geöffnet. Daniela Remus hat mit der Preisträgerin gesprochen.
Die israelische Historikerin Ifat Weiss ist in Haifa geboren und aufgewachsen. Nach Studium und Auslandsaufenthalten kehrte die heute 50-Jährige Ende der 90er Jahre in ihre Heimatstadt zurück und sah die Stadt mit anderen Augen.
Der stärkste Eindruck war die Tatsache, dass der ganze unteren Teil von Haifa, im Grunde der früheren arabischen Teil, mehr oder weniger entweder vernachlässigt oder sogar ganz leer steht. Das sind Wahrnehmungen, die ich in meiner Kindheit gar nicht hatte. Ich hatte mich gar nicht in meiner Kindheit in diesen Stadtteilen bewegt.
Eingestürzte Mauern, verrammelte Fenster und leerstehende mehrstöckige Bürgerhäuser mit orientalisch anmutenden Fassaden, direkt am Hafen von Haifa, immerhin die drittgrößte israelische Stadt, liegt eine Art Ruinenviertel, der Stadtteil Wadi Salib.
Dann kamen diese optischen Eindrücke zusammen mit meiner wachsenden Wahrnehmung für die Tatsache, dass Haifa sozusagen früher eine gemischte Stadt war. Eine Stadt, in der die Hälfte der Bevölkerung jüdisch ist, die andere Hälfte mehr oder weniger muslimisch oder christlich-arabisch war.
Ifat Weiss begibt sich auf Spurensuche. Wie eine Archäologin gräbt sie sich durch die Geschichte der Stadt und speziell dieses Stadtteils. In der britischen Mandatszeit war Haifa eine der sogenannten Mixed Cities, eine der gemischten Städte, in denen Juden und Araber lebten. Haifa galt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als modernste Stadt Palästinas. Mit Marinehafen, Ölraffinerie und Eisenbahnindustrie war die Stadt ein Knotenpunkt zwischen Ost und West, Nord und Süd, verband die Handelswege des Mittelmeers mit Indien. In der Hafenstadt lebten damals etwa 140.000 Menschen, die eine Hälfte jüdisch, die andere arabisch. Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen gab es kaum und so blieb es bis 1948. In den Wochen vor der Staatsgründung Israels aber eskalierte die Situation. Als sich am 21. April 1948 abzeichnete, dass die Juden das arabische Viertel räumen wollten, verließen dessen Bewohner Haifa fluchtartig.
Zum einen muss man sagen, dass das Haifa schon ein sehr besonderer Fall ist, weil Vertreibung in dem Sinne hat es in dem Sinne nicht gegeben. Man kann auch nicht von einer Freiwilligkeit sprechen, das wäre auch falsch. Man kann aber vom eigenen Beschluss sprechen, einen eigenen Beschluss, die Stadt zu verlassen.
Am 22. April 1948 kehrten die muslimischen und christlichen Araber der Stadt den Rücken, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Von den bis zu 60.000 Menschen blieben nur knapp 10% in Haifa. Alle anderen gingen offenbar zunächst noch davon aus, am Tag X zurückzukehren, wenn sich die Lage beruhigt haben würde. Denn die meisten ließen ihre Häuser und Wohnungen unaufgeräumt zurück, zum Beispiel mit Kaffeetassen und Brotfladen auf den Küchentischen. Doch zu einer Rückkehr kam es nicht. Nach einer kurzen Phase, in der vor allem Holocaust-Überlebende in Wadi Salib wohnten, zogen nordafrikanische Juden, die meisten aus Marokko, in das verlassene Viertel in Haifas Unterstadt. Hier sammelten sich viele Mittellose, die in ihren Herkunftsländern weder Bildung noch Ausbildung genossen hatten. Mindestens die Hälfte dieser kinderreichen Familien lebte in den 50er Jahren von der Sozialhilfe.
Wadi Salib stand immer für das ethnische Problem. Das ethnische Problem im israelischen Jargon, Abaya Adatit, bezog sich immer auf innerjüdische Auseinandersetzungen. Und Wadi Salib stand immer für die Konflikten zwischen orientalischen Juden und aschkenasischen Juden, und zwar durch den Aufstand 1959, der ersten sozialen Aufstand in Israel.
Die Aufständischen waren arme jüdische Flüchtlinge aus den nordafrikanischen Ländern, kurz sephardische Juden. Sie begehrten gegen die europäischen aschkenasischen Juden auf, die den Staat Israel vor allem nach ihren Vorstellungen aufbauten und nicht frei von Klassendünkel waren. 1959 flogen in Wadi Salib Steine, Polizisten wurden als Vertreter der Staatsmacht angegriffen. Ein Ereignis, das heutzutage fast genauso vergessen ist wie die Enteignung der arabischen Bevölkerung ein gutes Jahrzehnt zuvor. Für Ifat Weiss ist Wadi Salib deshalb ein exemplarisches Beispiel für das kollektive Vergessen in Israel. Denn obwohl das Viertel noch immer den ursprünglich arabischen Namen trägt, kennt kaum ein Israeli seine wechselvolle Geschichte der doppelten Enteignung. Die arabische Vergangenheit israelischer Städte aufzudecken, zu rekonstruieren und ins Bewusstsein zurückzuholen, auch das möchte die Historikerin mit diesem Buch erreichen, wie sie in der Einleitung schreibt.
Das Buch ist insofern sehr israelisch, weil es nach der Werdung von Israel fragt. Es ist eine Art archäologische Arbeit. Von der oberen, äußeren Schicht, dann Schicht nach Schicht zu der Vorgeschichte. Und diese veränderte Wahrnehmung, sie ist keine Außenwahrnehmung. Das ist meine Wahrnehmung als dort lebende Israelin, die sich Fragen stellt, Fragen von Staatsbürgerschaft und Gleichberechtigung. Und das sind, denke ich, israelische Themen.
Verdrängte Nachbarn, Wadi Salib, Haifas enteignete Erinnerung. Das ist der Titel des Buches von Ifat Weiss. Erschienen ist es in der Hamburger Edition. Bon petit soldat, braver kleiner Soldat. Wenn man nur den Titel des Buches liest, das eine gewisse Mazarine Pinjot verfasst hat, dann mag man sich fragen, welche Geschichte dahinter steckt. Es ist eine schier unglaubliche Geschichte, denn Mazarine war die heimliche Tochter des französischen Staatspräsidenten Mitterrand. Jetzt hat sie in diesem Buch ihre persönliche Geschichte aufgearbeitet, die von ihr so viel Disziplin verlangte, so viel kindliches Verständnis für die seltsame Welt der Erwachsenen, dass sie eben brav sein musste wie ein kleiner Soldat.
Sie war 19 Jahre lang das bestgehütete Staatsgeheimnis Frankreichs, Mazarine Pinjot, die heimliche Tochter von Präsident Mitterrand. Noch heute wirkt sie mit ihren 37 Jahren wie ein zerbrechliches Mädchen, obwohl sie selbst mittlerweile Mutter ist. Ich habe mich immer irgendwie ein bisschen schuldig gefühlt, sagt sie, weil meine Existenz das System gestört hat. Wenn man etwas versteckt, dann gibt es dafür normalerweise zwei Gründe. Entweder es handelt sich um einen Schatz oder um etwas, für das man sich schämt, das irgendwie schmutzig ist. Zwischen diesen beiden Extremen hat sich mein Leben abgespielt.
Il y a une honte qui ressort finalement du fait d'être caché.
Ihre Geschichte beginnt im Dezember 1974. Der mächtige Sozialist François Mitterrand wird als alter Mann noch einmal Vater. Mit seiner Geliebten, Mazarins Mutter, gründet er eine heimliche Zweitfamilie. Als Mazarin 6 Jahre alt ist, wird ihr Vater Präsident von Frankreich. In der Schule oder vor ihren Freunden darf sie das aber nicht sagen. Für die kleine Mazarin war das ein schwieriger Spagat.
On enlève le vêtement de président et on reprend celui du père.
Abends zog er den Präsidentenanzug aus und wurde mein Papa. Morgens ist er dann wieder verschwunden in die Präsidentenwelt, von der ich komplett ferngehalten wurde. Nur einige wenige Male durfte ich in den Élysée-Palast durch den Hintereingang. Ansonsten lebte Mazarin mit ihrer Mutter in einer Pariser Wohnung, die vom Nationalen Sicherheitsdienst überwacht wurde. Auf Steuerkosten, lacht Mazarin ein bisschen bitter und entschuldigt sich. Muss man das Kind einer offiziellen katholischen Beziehung sein, um als Präsidententochter beschützt zu werden? Ich war natürlich nur ein Bastard, aber ich entschuldige mich in aller Form beim französischen Volk. Ich kann die Steuerkosten, die meine Bewachung gekostet hat, leider nicht zurückerstatten. Heutzutage würde das, nicht nur in Frankreich, sofort öffentlich debattiert werden. Aber Mazarins Geschichte steht für eine Zeit, in der französische Politiker in ihrem Privatleben tun und lassen konnten, was sie wollten. Es gab kein Twitter und kein Internet und die Journalisten hielten es für einen Ehrenkodex, die Intimsphäre des Präsidenten zu wahren. Denn natürlich wusste tout Paris um die heimliche Tochter. Auch Mitterrands offizielle Ehefrau, Danielle, die in Frankreich sehr verehrt wurde. Mit ihr hatte Mitterrand 2 ältere Söhne. Einer von ihnen, Jean-Christophe Mitterrand, setzte seinem Vater schließlich die Pistole auf die Brust. Er wollte seine Halbschwester kennenlernen. Dieses Treffen zu organisieren, war für Präsident Mitterrand schlimmer, als einen G7-Gipfel auf die Beine zu stellen, erzählte er später. Mein Vater hat mich noch nie so oft angerufen. Alle 2 Stunden fragte er nach. Die heimliche Tochter und der offizielle Sohn verstanden sich aber gut, erzählt Mazarin. Es war sehr angenehm. Wir sind ja nicht zusammen aufgewachsen und so habe ich sie erst sehr spät kennengelernt. Aber wir hatten gleich das Gefühl, eine Geschichte, eine Familie zu teilen. Auch die betrogene Ehefrau Danielle Mitterrand sprach später davon, für Mazarin, die Schwester ihrer Söhne, Liebe zu empfinden. Für nur eine der beiden Familien hat der Präsident sich nie entschieden. Als Mazarin 19 Jahre alt war, änderte sich ihr Leben schlagartig. Die Zeitschrift Paris Match veröffentlichte ein Bild von ihr und ihrem Vater, dem Präsidenten, auf der Titelseite. Damit war Schluss mit der Heimlichtuerei. Patrick Mahé, der damalige Chefredakteur. Es gibt keinen Grund, dass sich ganz Paris seit 20 Jahren über Mazarin das Maul zerreißt und die Gerüchteküche brodelt, wenn ihr Vater sich doch ganz normal mit ihr in der Öffentlichkeit bewegt. Deswegen haben wir dieses Bild veröffentlicht. Die Franzosen waren geschockt. Ich finde das furchtbar. Die Journalisten überschreiten wirklich alle Grenzen. Ich finde das gut, vor allem, weil es ja wahr ist. Ich finde auch, Politiker haben ein Recht auf Privatleben. Wir bekommen so langsam amerikanische Verhältnisse. So ist es dann auch gekommen. Der aktuelle sozialistische Präsident, ebenfalls ein François, kann jeden Tag in der Zeitung nachlesen, wie es um die Eifersüchteleien zwischen seiner Ex und seiner jetzigen Lebensgefährtin steht. Und sein Vorgänger Nicolas Sarkozy hat seine Liebesgeschichte zu Carla Bruni in den Medien regelrecht inszeniert. Für Mazarin Mitterrand dagegen war dieses Coming-out eher ein Schock. Zuerst war ich 19 Jahre lang niemand. Ich war sozusagen als Tochter nicht existent. Und von einem Tag auf den anderen bin ich plötzlich die Tochter des Präsidenten. Und es kam noch schlimmer. Als Mitterrand starb, verfolgte ganz Frankreich live im Fernsehen, wie die beiden Familien des Präsidenten sich am Grab versammelten. Zum ersten Mal sah man sie gleichzeitig in der Öffentlichkeit. Ein Hollywood-Drehbuch hätte es nicht dramatischer gestalten können. Bis heute verarbeitet Mazarine Pinjot diese seltsame Kindheit. Ihr Buch hat sie dementsprechend betitelt: Bon petit soldat, braver kleiner Soldat.
Evi Seibert über die Geschichte der Mazarine Pinjot, der heimlichen Tochter von François Mitterrand. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.